schnell etwas anderes, bevor ich die ganze Predigt einsteige, und zwar zu den Topfi-Heftern. Silvia hat das ja ein bisschen Problem gehabt, weil sie viele Hefter nicht hatte und dann ist plötzlich eins zurückgekommen, das schon sehr lange nicht mehr bei ihr war. Und es ist so, dass Silvia macht einen rechten Aufwand mit diesen Topfi-Heftern. Das sage ich jetzt, das sei nicht sie. Aber ich sehe es auch, wenn sie bei uns am Kopieren ist, wenn sie die Hefter wieder auf den neuesten Stand bringt. Sie wechselt jedes Jahr auch wieder Lieder aus, weil man sie vielleicht nicht so gut lesen kann, weil man vielleicht gescheiter die Gitarrengriff mit der Schreibmaschine anschreibt, mit dem Computer und nicht von Hand oder was auch immer. Also sie ist da wirklich immer dran, das ist eine riesen Sache. Und wir sind froh, wenn die Topfi-Hefter, wenn nicht Topfi ist, eben bei der Silvia sind. Dass sie nicht daheim haben, sondern dass sie der Silvia geben. Sie hat die auch gekauft und zusammengestellt. Also es ist eigentlich auch so, dass sie ihre sind und sie sie uns zur Verfügung stellt. Und von dem her bin ich sehr dankbar, wenn ihr vielleicht nochmal durch alle Schäfte und Schränke durchschaut, ob vielleicht gleich irgendeins mitgekommen ist. Die Topfi sind, wissen ja, um was es geht. Und wenn ihr noch eins findet, dass ihr das vielleicht dann, nein, nicht vielleicht, dass ihr das der Silvia dann noch bringt, dass sie dann wieder zu Weg sind für das nächste Jahr. Und dann habe ich noch ganz eine gute Nachricht, die ich mich sehr freue, die zu verkünden. Und zwar sind die Bibellesehefter gekommen. Ja, wirklich super. Wir haben mega Freude. Und es ist jetzt also noch tipptopp zum Einsteigen. Wir sind erst beim Kapitel 15, sprich ab morgen beim Kapitel 16. Auch wenn ihr jetzt die nicht noch nachlesen wollt, ist gleich. Dann steigt doch morgen ein mit dem Kapitel 16. Ihr dürft gerne hinein zur braunen Schachtel auf dem Boy. Also rechts vor der Tür. Dürft euch bedienen, nehmt mit. Wir haben genug von denen. Es gibt auch noch eins für die Jungen. Da innen ist pro Kapitel, ich sage vielleicht noch für die, die das erste Mal gehört, also die Frau von unserem Generalkommissarin Cox hat eine gute Idee gehabt, und zwar, weil wir ja das Jahr feiern, teils um ein internationales Jubiläum, 150 Jahre. Vor 150 Jahren hat der William Booth teils um gegründet. Und im Rahmen von dem Jahr wird sie das möglichst viel, was mit den Häusern zu tun haben, das Neue Testament durchlesen. Von vorn bis hinten. Und zwar in 5 Kapiteltranchen. Jede Woche 5 Kapitel. Und da im Erwachsenenbüchli hat zu jedem Kapitel ein paar Denkanstöße und kleine Erklärungen. Es ist nicht viel. Manchmal sind es 2 Linien. Manchmal sind es 6, 7 Linien. Es ist nicht viel. Aber es hilft so ein bisschen, um auf der Spur zu bleiben. Bei den Kindern ist es anders. Bei den Kindern ist es in jeder Woche ein Text. Nicht ein ganzes Kapitel, zum Beispiel, wer ist jetzt da, ich habe jetzt irgendetwas aufgeschlagen. Einfach der barmherzige Samariter, einfach 12 Verse in 7 Woche. In einer kleinen Erklärung dazu. Also das wäre auch noch eine Variante, dass man quasi die Minimalvariante wählt. Das ist dann die von den Kindern. Wir haben Kinderheftchen nicht so viel, da haben wir nur 15. Vom anderen haben wir aber wirklich genug, da dürft ihr uns gerne bedienen. Wir haben uns auch entschieden, um die Aktion zu unterstützen, dass wir jeweils in der Predigt ein Thema nehmen aus den vergangenen 5 Kapiteln. Darum gibt es heute eine Predigt zum Matthäus 13, weil das jetzt die Woche dran war. Es trifft sich gut, weil ich sowieso seit der Sommerferien die Predigtreihe hatte zum Matthäus 13 und ich jetzt heute die abschliesse mit dieser zusammenfassenden Predigt zu dem 13. Kapitel. Also nächste Woche wird es eine Predigt geben zu den Kapiteln 16 bis 20. Man hat ja dann immer noch genug Verse zum Auslesen. Dann gibt es noch etwas anderes, wenn ihr Fragen habt, wenn plötzlich ganz brennende Fragen aufkommen. Es hat so eine Situation gegeben, weil in der Bergpredigt ja über Ehescheidung und Wiederverheiratung geredet wird. Und wenn ihr so Fragen habt, weil das sind schwierige Themen, in der Bibel werden Themen aus dem Leben aufgegriffen. Das ist die Bibel. Die Bibel redet in unser Leben rein und aus dem Leben raus. Vor allem auch gerade im Neuen Testament. Und wenn ihr dann da Fragen habt, dann kommt, sagt, mailt, schreibt ein SMS, was auch immer, dann könnt ihr das noch aufnehmen irgendwann in der Predigt. Oder unter 4 Augen mit euch darüber reden, je nachdem, was wir dann den Eindruck haben, was dran ist. Das heisst auch, wenn wir darüber predigen, dass das durchgezogen wird nach der Kleingruppe. Also ihr solltet so eigentlich recht gut unterstützt werden in dieser Aktion und die wirklich mitmachen wollen, die haben fast eine kleine Bibelschule durch das. In diesem Jahr. Also wir ermutigen euch sehr, da teilzunehmen. Gut, das 13. Kapitel. ist ein Kapitel über das Himmelreich. Über das Reich Gottes, das Reich von den Himmel. Es gibt da verschiedene Bezeichnungen dazu. Und es ist ein Kapitel von x Gleichnissen. Und ich habe die Gleichnisse einzeln mit euch angeschaut. Und heute möchte ich es noch so zusammenfassen. Weil es geht darum, es fängt immer an, das Himmelreich ist wie. Und dann kommt das Gleichnis von den vier verschiedenen Äckerböden. Es kommt das Gleichnis vom Unkrautem Acher. Es kommt das Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig. Es kommt das Gleichnis von der Perle und vom Schatz im Acher. Und dann kommen noch zwei Gleichnisse, die ich jetzt nicht noch angeschaut habe. Eins ist noch vom Fischernetz, wo eigentlich das Gleiche sagt wie das Unkrautem Acher. Und dann ist noch eins über die Schriftgelehrten. Und in diesem Kapitel können wir verstehen, wie das Himmelreich funktioniert, das Reich Gottes. Und darum ist es so ein wichtiges. Es ist ein wichtiges Kapitel. Jesus nimmt sich viel Zeit, um zu erklären, wie das Reich Gottes funktioniert, was für Prinzipien das es hat, was im Reich Gottes wichtig ist. Und das Erste, was wir sehen, ist, es gibt ein Ziel. Das Reich Gottes hat ein Ziel. Es hat eine Ausrichtung. Es hat so einen Fluchtpunkt. Und alles zielt darauf hin, im Reich Gottes, dass Wachstum entsteht. Wachstum. Gott ist eigentlich ein Gärtner oder ein Bauer. Er hat die Erde geschaffen. Er hat auf dieser Erde Pflanzen wachsen lassen. Er hat Tiere geschaffen. Er hat sie besiedelt. Er hat Menschen geschaffen. Gott lässt wachsen. Und das will er auch in unserem Leben. Gott ist so ein beweglicher Gott. Er ist nicht einer, der einfach stehen bleibt. Er ist nicht einer, der mal etwas macht und dann bleibt es so für immer und ewig. Er hat einen Plan. Und der Plan fängt ganz früh an. Und er zieht sich durch bis ans Ende der Menschheit. Und der Plan ist der von seinem Erlöser, Jesus Christus, dass er mit den Menschen Gemeinschaft haben will. Dass er will, dass die Menschen wieder den Zustand erreichen können, den sie im Paradies hatten. Vielleicht nicht gerade auf die gleiche Art, das ist uns noch verborgen, wie das wird sein im Himmel. Aber wieder die Versöhnung und Zufriedenheit, die Ruhe und der Frieden, der im Paradies geherrscht hat. Und das bedingt Veränderung in unserem Leben. Das bedingt Wachstum in unserem inneren Mensch, in unserem Herz. Es bedingt aber auch, dass mehr Menschen zu der Gemeinde dazugehören, weil er will, dass das für alle Wirklichkeit wird. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und darum ist das Ziel Wachstum. Was ist die Voraussetzung dafür, dass Wachstum passieren kann? Vertrauen. Es ist alles nichts Neues, was ich euch heute Morgen sage. Voraussetzung, damit Wachstum passieren kann, ist, dass wir uns ihm anvertrauen. Dass wir uns ihm anvertrauen. Dass wir bereit sind, zu machen, was er sagt. Weil wir vertrauen. Weil wir wissen, dass er wahr ist, dass er treu ist, dass er gnädig ist. Dass er es gut mit uns meint. Vertrauen wir. Das ist so die Basis von dem Ganzen. Im Vertrauen. Und das ist auch gerade schon das Schwierigste. Wir reden in der Frauenkleingruppe viel über das. Wie schwierig das im Alltag ist, wirklich zu vertrauen. Im Gottesdienst ist es nicht so schwierig. Da sitzt man mit Gleichgesinnten da und es tönt alles irgendwie hoffentlich einigermaßen logisch, was man hört. Und man ist eigentlich schon überzeugt davon. In einem Praise Camp ist das noch viel einfacher. Und nachher passiert es im Leben aus, im Alltag, dass wir in Situationen kommen, wo es schwierig wird. Oft im Zusammenhang mit unseren Nächsten, mit Menschen rund um uns herum. Oder auch mit unserer Gesundheit manchmal. Dass Sachen passieren, die wir nicht verstehen. Und dort heisst es Vertrauen. Genau dort, wo man es nicht versteht, heisst Vertrauen. Wenn man immer alles versteht und alles begreift und wissen, wie es läuft und ja, ist ja klar und aha, dann müssen wir auch nicht vertrauen. Vertrauen muss man erst dort, wo das aufhört. Und dann wird es schwierig. Und dann sind wir herausgefordert. Aber der Herr gibt uns nicht nur die Herausforderung, ihm zu vertrauen, sondern er gibt uns auch Mittel dafür in die Hand. Er gibt uns Zugang zur unsichtbaren Welt. Wenn wir Jesus annehmen als unseren Heiland und Erlöser, dann kommt er in unser Leben mit seinem Geist. Das ist so. Das steht in der Bibel an einem Ort. Und dann wohnt er in unserem Leben und ist uns ganz nah. Und wir haben Zugang zu der ganzen Fülle von der unsichtbaren Welt. Und zwar jetzt, gerade sofort. Und wir können seine Stimme hören, wir können uns leiten lassen. Wir können erleben, dass es eine Dimension gibt, die weit über die Welt ausgeht. Durch das kommt er uns ganz nahe und kann unsere Situationen Wege eröffnen, wo wir selber nicht könnten. Wo wir einfach keinen Zugang dazu hätten. Aber weil wir Zugang zur unsichtbaren Welt haben, sind da ganz andere Möglichkeiten. Und es ist immer schön, wenn wir so Zeugnis hören. Wenn wir Zeugnis hören und merken, wie der Herr im Leben innen wirkt. Und es ist wahr, es ist nicht selbstverständlich, dass 6 Männer in einem Büro sich gut verstehen. Oder? Das ist doch nicht selbstverständlich. Das ist eine Gebetserhörung. Da wirkt der Herr mit seinem Geist. Dass der Dominik zur Ruhe kommen kann, sich erholen und jetzt endlich eine gute Situation hat beim Arbeiten. In diesem Gleichnis wird uns auch zweimal ganz klar vor Augen geführt, dass unser Leben ein Ende hat. Unser Leben hat irgendwann ein Ende, früher oder später, und an dem Ende steht ein Gericht. Das Gleichnis von Unkraut im Weizen, was ganz klar steht. Und es nimmt auch Bezug auf die Stelle im Prediger, was heisst, es hat alles eine Zeit. Es gibt für alles eine Zeit. Aber Mensch, bedenke dein Ende. Und es ist gut, wenn wir in dem Bewusstsein auch leben. Wir sind nicht ewig auf dieser Erde. Und alles, was wir uns da anhäufen, und alles, was uns da so wichtig ist, können wir gar nicht mitnehmen. Dorthin, wo wir ja gehen wollen. In die Ewigkeit. Ins Paradies. Sondern da gibt es einen Punkt, wo sich scheidet. Und wo nur noch wichtig ist, habe ich Jesus als meinen Erlöser angenommen oder nicht? Habe ich mir Schätze gesammelt im Himmel oder habe ich mir nur Schätze gesammelt auf dieser Erde? Wie sammelt man sich Schätze im Himmel? Indem man gehorsam macht, was der Herr sagt. Zum Beispiel gute Taten. Der Nächste lieben. Finden lieben. Frieden stiften. Andere unterstützen. Mein Reichtum teilen. Mit dem sammelt man sich Schätze im Himmel. Andere Menschen von Jesus erzählen. Sie zu Jesus führen. Ihnen beistehen. Es gibt ein Ende und es ist gut, dass wir uns dem bewusst sind. Weil wir anders leben, wenn wir uns dem bewusst sind. Es gibt auch eine andere Dringlichkeit ins Leben hier. In dem Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig sehen wir auch, dass wir nicht die grossen Taten vollbringen müssen. Es langt ganz wenig. Es langt, wenn wir einfach in unserer Begrenztheit, in unserem nicht viel können, vielleicht, manchmal auch Hilflosigkeit, einfach das zur Verfügung stellen und das machen, was der Herr uns vor die Füße legt. Seine Kraft ist nicht begrenzt, unsere schon. Und wir leben durch seine Kraft. So ist es im Himmelreich. Im Himmelreich geht es nicht darum, dass wir aus unserer Kraft leben und Heldentaten vollbringen und mit aller Gewalt und Kraft irgendwie versuchen, uns eben die Schätze im Himmel anzusammeln. Sondern es geht darum, dass seine Kraft durch uns durch kann wirken. Und für das braucht es eine enge Verbindung. Er braucht eine enge Verbindung, wie eben so der Sauerteig sich mit dem Rest vom Teig verbindet. Und dann durch das kann alles durchdringen und gross werden und das Brot zum Aufgehen bringen. In dem Gleichnis von den Perlen, sehen wir, wie wir geliebt sind. Wie der Herr alles aufgegeben hat. Und uns erkauft hat mit seinem Leben, ganz teuer. Wir sind wertvoll für unseren Vater im Himmel. Wir sind sicher bei ihm. Und bei ihm sind wir auch anerkannt. Manchmal sind wir vielleicht bei den Menschen gar nicht anerkannt. Manchmal sind wir total missverstanden bei den Menschen. Wirklich. Das kann ganz furchtbar sein, dass Menschen einem so missverstehen. Und man fühlt sich so nicht anerkannt. Und manchmal auch fehl am Platz, was auch immer. Abgemacht vielleicht, klein gemacht. Das passiert in dieser Welt. Aber im Himmelreich passiert das nicht. Im Himmelreich hast du deinen Platz. Weil der Herr hat einen Plan für dein Leben. Er hat dich geschaffen und er sieht dich als wertvoll an. Mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten, deinen geistlichen Gaben. Ja, er kennt auch deine Defizite. Sicher. Die kennt er auch, aber die sind ihm nicht so wichtig. Solange sie nicht so zur Sünde führen, dauernd und immer wieder. Aber dass du nicht alles kannst, das ist für den Herrn nicht wichtig. Wichtig ist für ihn, was dein Auftrag ist auf dieser Welt und er hat dir einen gegeben. Das ist vielleicht gar kein spektakulärer. Für die wenigsten Menschen ist es ein spektakulärer Auftrag. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, du hast einen Auftrag. Und das macht dich wichtig. Für den Herr im Himmelreich. Du hast einen Auftrag im Himmelreich. Weil du wertvoll bist. Weil du anerkannt bist. Und dann müssen wir uns nicht mehr selber bemühen. Dann müssen wir nicht mehr kämpfen gegen die, die uns nicht anerkennen. Oder gegen die, die irgendwie uns missverstehen, dann gibt es nicht mehr ein Gegeneinander. Dann kann man das auch mal stehen lassen. Weil ich im Himmelreich wichtig bin und wertvoll. Und in dem Gleichnis vom Schatzimacher sehen wir, wie Hingabe funktioniert. Alles hingeben. Alles. Einfach alles. Auf alles verzichten, um etwas zu gewinnen. Auf alles verzichten, um etwas zu haben. Vielleicht auch Träume hintereinander stellen, Wünsche hintereinander stellen und dem Herrn vertrauen, dass er den besseren Plan hat. Dass er den besseren Plan hat, wie meine Wünsche und Träume. Und es ist ganz erstaunlich, wenn man so Biografien liest, wie die Leute eben so reich belohnt werden. Es ist nicht der Verzicht, der über allem steht, in der Hingabe. Sondern da ist ein grosser Lohn. Der kann ganz verschieden aussehen, aber es ist auf jeden Fall eine grosse Befriedigung da, weil man sieht, wie der Herr wirkt durch einen. Weil man Sachen kann erreichen kann, die man sonst nicht würde. Aber es braucht eine Demut unter den Willen Gottes. Das ist Hingabe. Alles herzugeben, um das Himmelreich zu gewinnen. Und dann kommen wir zu dem Text, den ich heute so in den Mittelpunkt stellen will. Und zwar ist das der Text von den Versen, vom Vers 10 an in diesem Kapitel bis zum Vers 17. Und dort fragen die Jünger Jesus, wieso redest du eigentlich in Gleichnis mit den Leuten? Die verstehen das ja gar nicht. Es hat bei zwei Gleichnissen in diesem Kapitel auch eine Erklärung dazu, wo Jesus hingeht und der Jünger sagt, wisst ihr, ich habe das gemeint mit dem Gleichnis. Das erste ist das vom vierfachen Ackerfeld. Ihr wisst es, es hat steinigen Boden, es hat einen Weg, es hat guten Boden und es hat Dornen. Und die Jünger kommen auch nicht raus, was das soll. Da geht der Bauer säen und sind vertrocknet und so weiter und so fort. Und die Jünger kommen auch nicht raus, was das soll, geschweige denn die Leute. Und Jesus sagt so viel, wer Ohren hat, der höre. Vielleicht, wenn ihr bis jetzt nicht gelesen habt, habt ihr das schon ein paar Mal gesehen. Wer Ohren hat, der höre. Da ist eine Aufforderung drin. Gut zuzuhören, ihm. Und gleich verstehen so viele Leute nicht. Und ich weiss nicht, wie es jetzt denen gegangen ist, die 15 Kapitel gelesen haben bis heute. Ich habe ganz vielmals schon das Neue Testament durchgelesen. Aber auch jetzt wieder bin ich auf Sätze gestoßen und ich dachte, hä? Habe ich das schon mal gelesen? Das ist mir ganz fremd irgendwie. Und es hat auch Texte, die ich nicht verstehe auf Anhieb. In diesen 15 Kapiteln. Wir hatten so eine Situation in der Frauenkleingruppe. Es ist in Kapitel 7, glaube ich. Dort hat es einen Text, ich habe keine Ahnung, was der soll bedeuten. Wirklich nicht. Genau. Kapitel 7, Vers 22 und 23. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ja, kann man jetzt so zulassen, aber ehrlich gesagt, ich habe es nicht verstanden. Erstens, das Auge, okay. Gib dem Körper Licht. So wie komme ich irgendwie noch nach. Oder? Durch das Auge vielleicht kann ich mich irgendwie orientieren. Wenn das Auge gut ist, meine sind nicht mehr so ganz gut jetzt langsam, dann ist der ganze Körper im Licht. Wenn es nicht mehr gut ist, dann ist der ganze Körper im Dunkeln. Dann habe ich nicht mehr gecheckt, um was es geht. Jesus ist ja nicht primär Augenarzt. Und ich bin nicht mehr, ja, und dann haben wir so darüber geredet und wir sind alle eigentlich nicht rausgekommen. Und dann hat Heidi Lindemann hat die Bibel dabei gehabt, das jüdische Neue Testament, wo ein Jude das Neue Testament übersetzt hat. Und dann hat sie das dort vorgelesen, weil sie gefunden hat, das ist ja gar nicht so. Das kann, ja, das ist ja gar nicht so kompliziert. Und es ist jetzt eben so, dass das ein jüdisches Sprichwort ist. Und es geht um Grosszügigkeit. Licht im Auge haben heisst, ich bin grosszügig. Finsternis im Auge haben heisst, ich bin ein Geizknäpper. Wenn man das nicht weiss, weil man kein Jude ist und mit dieser Kultur nicht aufgewachsen ist, dann ist es eine kurlige Stelle. Und man könnte jetzt eine riesen Exegese machen, hätte sicher irgendetwas können sagen in einer Andacht oder so, aber wäre wahrscheinlich nicht schaurig schlau gewesen. Wenn man es in kulturellen Zusammenhang setzt, wie es Heidis Bibel macht, hat das plötzlich Sinn gemacht. Wenn ich Licht im Auge habe, sprich, wenn ich grosszügig bin, dann habe ich auch Licht im Leben. Dann kann am Herzen Licht in mein Leben hineinscheinen. Dann mache ich Türen auf für sein Wirken. Wenn ich geizig bin mit den anderen, dann ist der Herr auch mit mir geizig. Und er haltet mich ein bisschen an der kurzen Leine. Einfach! Aber das passiert, wenn man das liest, einfach so. Die Bibel ist nicht so einfach verständlich. Und ich muss nicht meinen, das ist schon zu seiner Zeit so gewesen, zu Jesu Zeit. Die haben die Gleichnis nicht auf Anhieb verstanden. Wieso macht er das? Wieso? Sabine hat da so Anleitungen gebracht, oder? Ein grosser Teil der Bibel versteht man einigermaßen gut, vor allem mit den moderneren Übersetzungen. Und wieso hat es zwischen ihnen immer wieder so Stellen, die man nicht versteht? Und Jesus sagt ganz klar, es braucht den Heiligen Geist, der den Menschen das erklärt. Es braucht den Willen vom Menschen, sich aufzutun, damit der Heilige Geist das kann erklären. Also es geht nicht um die Ohren da. Es geht um die Ohren da. Es geht darum, will ich in eine Beziehung treten mit dem Jesus und verstehe, was er mit meinem Leben vorhat. Was er mir jetzt da will sagen. Oder ist es für mich eine fromme Übung? Ja, ich lese jetzt die Kapitel, das ist auch schon gut. Ich habe gar nichts gegen das. Ich bin sehr für fromme Übungen. Aber Jesus will, dass wir noch einen Schritt weitergehen. Und unsere Herzensohren auftun, unsere Herzensaugen auftun und seinem Geist Platz lassen, damit er uns das kann erklären kann, was da steht. Und natürlich brauchen wir Hilfe. Es ist so super, haben wir die kleinen Gruppen. Ich bin so gerne in meiner Frau eine kleine Gruppe. Und dann können wir miteinander darüber reden und helfen, einander zu verstehen, was er mir jetzt da sagen will. Es ist gar nicht immer so, dass alle das Gleiche dann am Schluss heimnehmen. Das ist nicht der Punkt. Sondern, dass man etwas heimnimmt. Dass man die Begegnung hat mit Jesus. Dass man die Begegnung hat mit dem Gott. Dass man einen Einblick hat in das Himmelreich. Es gibt so ein englisches Wort, das ich so liebe. Der Jürgen ist jetzt nicht da, kann ich gut sagen. Glimpse. Ein Glimpse. Ich finde, das muss man gar nicht übersetzen auf Deutsch. Das versteht man echt gut. So ganz ein kleiner Blick, oder? So ein Glimpse. So ein, wie ein Glitzern fast. Einfach so ein Aufschnappen. Per Auge von etwas. Und das wünsche ich mir, dass wir das immer wieder haben, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir zusammenkommen, wenn wir im Gottesdienst sind, in der Kleingruppe. So ein Glimps ins Himmelreich. Weil wir Ohren haben, die hören. Weil wir Augen haben, die sehen, da innen, wo der Heilige Geist uns berühren kann. Weil das ist das, was uns weiterbringt. Das ist das, was Heil bringt. Das steht nachher in dem Vers. Ich bin im falschen Kapitel. Ich bin immer noch im Kapitel 7. Entschuldigung. Wo Jesus dann sagt, wo er zitiert aus dem Jesaja: Hört zu, seht hin. Und dann heißt es, ihr werdet doch nichts verstehen, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstopft, ihre Ohren sind verstockt und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herz nichts verstehen. Und sie wollen nicht umkehren. Das ist das, was man nicht will, mit Jesus eine Beziehung haben. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man mit Jesus will eine Beziehung haben und dann heißt es, so dass ich sie heilen kann. Also wenn wir das Herz auftun und hören, sehen und verstehen mit unserem Herz, dann kann der Herr uns heilen. Und jetzt habt ihr vielleicht das Gefühl, was brauche ich ja nicht? Ich bin ja nicht krank. Es geht nicht um das. Es geht um die Ecke in unserem Herz, wo wir verletzt sind, wo wir nicht freigesetzt sind, wo wir irgendwo noch so gefangen sind, wo wir Mühe haben zum Vertrauen. Dort, wo wir Angst haben. Dort, wo wir nicht loslassen können. Dort, wo wir uns nicht hingeben können. Dort, wo wir unseren Willen nicht unterordnen können. Um die Ecke geht es. Und die will der Herr heilen. Dort, wo der reinkommt. Und das ist die Wirkung von diesen Glimps ins Himmelreich. Dass sie uns heil und heilig bringen. Und so werden wir auch wachsen. So wächst unser Vertrauen und so wachsen wir überhaupt zum Herrn hin. Amen.